Ja, wir haben ja Ende Oktober schon mal bereits ein Gespräch geführt über den zu diesem Zeitpunkt ja noch im vollen Gange seinen Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien um die Region Bergkarabach. Zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, Ende Oktober war es so, dass mehrere Anläufe des Waffenstillstands gescheitert sind. Was ist denn seither passiert? Wie ist denn die derzeitige Situation in der Region Bergkarabach?
Ja, also der Krieg ist vorbei. Am 9. November wurde ein Waffenstillstand unterzeichnet und seitdem wurden die Kämpfe eingestellt. Und außer kleineren Meldungen ist dann eigentlich auch nichts weiter passiert. Ja, es herrscht also jetzt erstmal Frieden und die Bedingungen des Waffenstillstandsabkommens, die wurden bisher umgesetzt und werden auch noch weiterhin umgesetzt. Genau, und das ändert natürlich auch die gesamte Situation hier im Südkaukasus und natürlich besonders im Gebiet Bergkarabach.
Vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer so, es geht ja um diese Region Bergkarabach und eben, ob sie nun autonom ist, ob sie zu Armenien gehört oder ob sie halt zu Aserbaidschan gehört. Wie sind denn da jetzt so die völkerrechtlichen Fragen beantwortet oder wurde darauf jetzt erstmal gar nicht eingegangen, sondern man hat sich erstmal auf einen, in Anführungsstrichen nur, was ja schon mal total wichtig ist, Waffenstillstand geeinigt.
Nein, es hat sich schon einiges geändert. Unabhängig war Bergkarabach nie. Die Unabhängigkeit wurde von keinem Staat der Welt anerkannt, nicht mal von Armenien. Völkerrechtlich hat das Gebiet natürlich zu Aserbaidschan gehört. Und Aserbaidschan hat mit diesem Krieg jetzt einfach Fakten geschaffen und hat sich einen Großteil des Gebietes zurückgeholt. Auch nicht nur das Gebiet der ehemaligen autonomen Region Karabach, die Teil der sozialistischen Sowjetrepublik Aserbaidschan war, sondern auch die aserbaidschanischen Provinzen, die Armenien damals Anfang der 90er zusätzlich noch mit eingenommen hatte. Es ging also damals nicht nur um dieses Gebiet Karabach, sondern auch noch um weitere aserbaidschanische Provinzen. Und das Waffenstillstandsabkommen, das schließt das mit ein, dass Aserbaidschan einen Großteil Karabachs eingenommen hat, zusätzlich auch noch die Provinzen, die damals von Armenien erobert wurden. Und das schafft hier ganz, ganz neue Realitäten, was Grenzverläufe angeht, was Transportwege angeht, etc.
Du hast ja jetzt auch gesagt, dass mit dem Waffenstillstand ja die Situation sich im Südkaukasus, sprich in Armenien, Aserbaidschan, aber auch in Georgien, so ein bisschen beruhigt hat. Aber wie wird es denn wahrgenommen? Wie wird denn dieser Ausgang des Konfliktes, wie wird dieser Waffenstillstand von Menschen in Armenien, in Aserbaidschan und auch in Georgien betrachtet und bewertet?
In Aserbaidschan, da herrschte natürlich Freude. Es gab am 10. Dezember eine große Siegesparade in Baku. Da war auch der türkische Präsident Erdogan mit dabei, was ja auch nochmal deutlich gezeigt hat, so, dass er sich da auch mit als Sieger fühlt. Sprich, die Türkei war da aktiv mit involviert in diesem Krieg. Aserbaidschaner haben das Bewusstsein, dass jetzt Gerechtigkeit hergestellt wurde. Wir haben uns geholt, was uns ja gehört. Und auf Seiten der Armenier sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Das Waffenstillstandsabkommen und dieser Ausgang des Krieges hat das Land in eine große innenpolitische Krise gestürzt, die bis jetzt auch noch nachwirkt. Mit der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens durch den armenischen Präsidenten Pashinyan, dadurch brach dann sofort gleich Tumult und Unruhe in Armenien aus. Also das Parlamentsgebäude wurde gestürmt, der Parlamentssprecher wurde zusammengeschlagen, es wurde auch die Residenz Pashinyans gestürmt, der war aber zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Diese Proteste und diese Demonstration gegen Pashinyan, der als Verräter dargestellt wird, sind auch damit zu begründen, mit der medialen Berichterstattung während des Krieges. Die offiziellen Regierungskanäle, die die mediale Berichterstattung bestimmt haben, haben viele Berichte geschönt, haben viele Informationen von der aserbaidschanischen Seite, was erobert wurde oder eingenommen wurde. Das wurde immer dementiert, das wurde als Fake News gelabelt. Und dementsprechend hat man in der Bevölkerung auch gedacht, es läuft gar nicht so schlecht. Und auf einmal hatte man verloren und man musste diese für Armenier sehr demütigenden Bedingungen des Waffenstillstandsabkommens akzeptieren. Und das ist dann natürlich dann gleich umgeschlagen in Wut. Und die Leute sind auf die Straße gegangen und das hat auch die Opposition, die alten Eliten, die 2018 durch die Revolution, die Pashinyan an die Macht brachte, aus dem Amt getrieben wurden. Die haben natürlich die Situation genutzt und die führen diese Proteste jetzt an. die nach wie vor andauern. Anfang März gab es noch eine neue Entwicklung. Da hat der Pashinyan, der armenische Präsident, sich mit dem Militär überworfen, hat seinen Stabschef entlassen und daraufhin hat sich das Militär auch auf die Seite der Demonstrierenden gestellt, auf die Seite der Opposition gestellt. Es gab Videos, da sind Kampfjets über die Stadt geflogen, also über Jerewan geflogen. Der Pashinyan hat da auch schon von einem Militärputsch gesprochen. Soweit kam es da aber noch nicht. Die Situation ist aber nach wie vor sehr, sehr unruhig und alles andere von stabil.
Eine Frage aus dem ersten Interview, was ich mit dir Ende Oktober geführt habe, bezog sich auf Journalistinnen und Journalisten oder auch ja NGOs, die in irgendeiner Form Informationen direkt aus den Ländern, aus Armenien und Aserbaidschan haben. Und es war ja zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch so schwierig, ja halt an gesicherte Informationen ranzukommen, eben nicht auf Propaganda-Infos zu stoßen, sondern halt, wie gesagt, gesicherte Infos irgendwie zu bekommen. Wie ist denn das derzeit? Sind denn da jetzt irgendwie unabhängige Berichterstatterinnen oder auch unabhängige NGOs in irgendeiner Form in den beiden Ländern oder auch in der Region Bergkarabach unterwegs, um da eben auch ja zu beobachten, zu analysieren und einzuschätzen irgendwie?
Das ist schwierig. Wirklich unabhängig sind die wenigsten Medien hier. Wenn ein Medium unabhängig ist und objektiv über etwas berichtet, dann wird es auch immer von der anderen Seite sofort als Fake News oder Lügenpresse oder sowas tituliert. Jetzt ist das Medialinteresse nicht mehr so groß, auch hier in der Region nicht. Es gibt natürlich noch Meldungen darüber, aber an sich wird dort in der Region jetzt gerade alles geordnet. Viele Armenier sind geflohen aus der Region, haben sie verlassen. Aserbaidschanische Familien, die auch irgendwann einmal von dort vertrieben wurden, wollen zurückkehren. Und es werden russische Soldaten dort stationiert, die als Friedensmission den Abzug kontrollieren sollen, die Kontaktlinie weiterhin beobachten und auch einen Landkorridor zwischen Armenien und was von Bergkarabach übrig ist, kontrollieren. Weil dieses Gebiet, was eigentlich Armenien mit Bergkarabach verbunden hat, das wurde von der aserbaidschanischen Armee erobert. Ein Aspekt des Waffenstillstandsabkommens ist aber, dass es einen Landkorridor gibt, wo auch noch Güter, Personen verkehren können. Und dieser Korridor, der wird auch von russischen Truppen jetzt kontrolliert und bewacht.
Ich meine, diese Vielschichtigkeit und diese Komplexität dieses Konfliktes, auf die wirst du ja natürlich noch in dem Vortrag dann heute Abend genauer eingehen. Ich habe mich aber tatsächlich so ein bisschen gefragt, klar, ne, ich habe dich irgendwie auch zu dem Thema interviewt, beziehungsweise im Programm von Radio Frei hast du auch schon Ende letzten Jahres quasi so Einschätzungen geben können. Jetzt ist es eben nun auch so, dass ein Bildungsträger wie Arbeit und Leben Online-Diskussion bzw. Online-Vortrag dazu macht. Wie kam es eigentlich dazu? Beziehungsweise warum ist es vielleicht eben auch spannend für Leute hier in Erfurt, in Thüringen, sich jetzt eben auch mit dieser Region auseinanderzusetzen, die ja so weit weg erscheint und auch so wenig in unserem ja sonstigen Nachrichten- und Infokosmos fast gar nicht vorkommt?
Das stimmt. Man kann es natürlich als regionalen Konflikt abtun, der dort zwischen zwei verfeindeten Ethnien, Völkern stattfindet. Das wäre aber ein bisschen zu kurz gegriffen. Man darf aber auch jetzt nicht sagen, oh, das handelt sich jetzt hier um einen großen Stellvertreterkrieg zwischen Russland und der Türkei. Man kann auch nicht sagen, das ist jetzt ein Kampf der Religion zwischen Muslimen und Christen. Das greift auch alles ein bisschen zu kurz und das ist eine recht vereinfachte Sichtweise. Darauf werde ich auch heute Abend in dem Vortrag nochmal genau eingehen. Fakt ist aber, geopolitisch verschiebt sich einiges dort in dieser Region, beziehungsweise hier. Einige Akteure können ihre Macht ausbauen, andere verlieren und man kann nicht einfach sagen, das geht hier nur um Armenien und Aserbaidschan oder um Russland und die Türkei. Nein, das betrifft auch noch ganz andere. Es geht auch mit um den Iran, es geht um Israel, es geht um die USA, China, die EU und vor allem die EU, muss man sagen, hat keine gute Figur gemacht in diesem ganzen Konflikt, beziehungsweise hat sie sich eigentlich relativ rausgehalten bei der ganzen Sache. Also außer Appellen, die Kämpfe einzustellen, ist nicht wirklich viel passiert. Bei diesen verschiedenen Waffenstillständen, die ausgehandelt wurden, hatte die EU keine aktive Rolle, auch nicht bei dem finalen Waffenstillstandsabkommen. Das wird, glaube ich, hier in der Region ganz genau wahrgenommen. Es ist eine unsichere Region. Es gibt immer wieder Konflikte, es gibt viele abtrünnige Gebiete. In Georgien gibt es Abchasien, Südossetien, Bergkarabach, in Armenien, Schrägstrich Aserbaidschan. Von daher haben die Leute hier auch ein sehr, sehr hohes Sicherheitsbedürfnis. Dass die EU das nicht befriedigen kann, das ist jetzt deutlich geworden. Also die EU ist ganz gut, die kann so ein bisschen Softpower machen, ein paar Umweltschutzprojekte oder Erasmus Plus und solche Geschichten. Aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, kann man sich auf die EU nicht verlassen. Also ich glaube, das ist ein Eindruck, der hier sich jetzt verfestigt hat.
Jetzt sind wir da ja jetzt schon direkt quasi in den Inhalten auch deines Vortrags. Worum genau wird es denn heute Abend in deinem Vortrag gehen? Und vor allen Dingen, wie hast du dich denn auch auf diesen Vortrag vorbereitet, wenn du zum Beispiel gerade eben auch erzählt hast, ja, es ist halt eben gar nicht so einfach, eben an valide Informationen zum Beispiel ranzukommen.
Mein Anspruch war, ich würde gerne Leuten, die nicht so viel Ahnung davon haben, die das vielleicht in den Medien mitbekommen haben, gerne ein umfassendes Bild geben. Was ist dort eigentlich passiert? Und um diesen Konflikt zu verstehen, muss man natürlich auch, kann man nicht einfach in den letzten September oder Sommer schauen. Man kann auch nicht in die 90er Jahre schauen. Man muss richtig weit zurückschauen, um zu verstehen, wo sind die Ursachen dieses Konflikts? Worum geht es dort überhaupt? Und ich muss ganz ehrlich sagen, also diese Recherche, die historische Recherche, die hat viel mehr Zeit in Anspruch genommen, als ich eigentlich gedacht hatte. Und ich musste viel, viel weiter zurückgehen, als ich eigentlich dachte. Also am Ende bin ich im 4. Jahrhundert gelandet. Das wird auch einen Teil des Vortrags heute einnehmen. Und ansonsten, wie habe ich mich vorbereitet? Ja, also ich habe natürlich viele historische Quellen mir erschlossen. Ich habe viele Berichte und Medien konsumiert, verschiedene Artikel gelesen. Und dann musste ich mich auch viel in sozialen Medien umschauen. Gerade weil es ja immer verschiedene Sichtweisen gibt, muss man sich beide Sichtweisen anschauen. Und gerade dieser Krieg, das war auch ein Krieg, der im Internet geführt wurde. Also ich habe da viele Twitter, Facebook, Instagram Artikel und Posts gelesen und habe so versucht, ein umfassendes Bild einfach zu erstellen. Also ganz kurz, es geht um diese historische Komponente, es geht um den Weg, der jetzt im vergangenen Sommer in diesen Krieg geführt hat, um externe Akteure, die eine Rolle dort gespielt haben. Ein Teil ist auch die Rolle, die Gesellschaft und soziale Medien gespielt haben. Und dann natürlich schaue ich auf den Waffenstillstand, das Waffenstillstandsabkommen, was verschiebt sich da in dieser Region und was hat das für geopolitische Konsequenzen in der nächsten Zeit. Und ich habe viele Fotos, ich habe viele gute Karten, ich habe einige Videos und versuche das alles so anschaulich wie möglich zu machen.